Ja, guten Morgen. Habt ihr gut gefrühstückt? Also, was für eine schöne Ambiente. Ich meine, ihr seid das gewohnt, weil ihr schon öfter hier wart, vermute ich mal. Oder wer ist zum ersten Mal da, außer Conny und mir? Ja, okay. Aber das ist ja pure Ablenkung hier. Ich muss ja schauen, dass ich immer in die Richtung schaue. Wirklich schön. Sehr schön hier. Ja, guten Morgen. Ich freue mich einfach, diese Zeit jetzt zu haben und nochmal weiter reinzusteigen in die Geschichte von Josef. Das haben wir das letzte Mal gemacht, gestern. Und da ging es eigentlich darum, worum dreht sich dein Leben im Moment? Was geschieht? Was geschieht gerade? Und so ein bisschen so einen Ausblick zu geben, okay, aber dein Leben dreht sich um bestimmte Dinge, aber gleichzeitig geschieht eine Geschichte Gottes. Ja. Und wir haben gesehen, dass der Josef angefangen hatte, Träume zu träumen und er noch nicht wusste, dass das eigentlich prophetische Träume von Gott sind. Und das finde ich so spannend, weil eben meine Aussage nicht ist, lebt deinen Traum, sondern meine Aussage ist, du lebst und sei dir bewusst, Gott schreibt Geschichte. Ja, und das ist ein elementarer Unterschied. Ja, Gott schreibt Geschichte in deinem Leben. Heute geht es um innere Kämpfe erkennen und um Hoffnung bekommen. Und ja, ich bin einfach gespannt und ich wünsche euch, dass ihr mitbekommt, dass Gott an der Seite im Plus in eurem Leben ist. Genau, wir werden auch nicht nur die Josefsgeschichte anschauen, sondern dann nochmal eine andere Geschichte, eine andere Person aus der Bibel uns betrachten. Weil manchmal tut es einfach gut zu sehen, okay, wo sind denn andere noch durchgegangen? Und jetzt fangen wir aber erstmal an mit der Josefsgeschichte. Und schlagt doch mal, wenn ihr die Bibel habt, das Kapitel 39 auf. Gestern haben wir so das Kapitel 37 angeschaut. Das ist so der Anfang. Josef war 17 Jahre alt und dann kommt die Geschichte und diese Spannung wird aufgebaut. Wie wird es mit Josefs Leben weitergehen? Und er hat ja schon in jungem Alter einiges erlebt. Und er ist sicherlich durch harte Krisen gegangen, vielleicht viel zu früh in seinem Leben. Und wisst ihr was? Das Kapitel 37, das heißt der Beginn, da steht mit keinem einzigen Wort irgendetwas über Gott. Mit keinem einzigen Wort. Und jetzt gehen wir in Kapitel 39 und dann, und jetzt lesen wir das mal vom ersten Vers aus, sehen wir plötzlich, okay, da kommt so Gottes Geschichte plötzlich zum Tragen und wird präsent. Ob der Josef sich dessen bewusst war, das weiß ich noch gar nicht. Aber schaut mal. Ich habe übrigens die Elberfelder Bibelübersetzung, also ist egal, was ihr habt, gell? Und Josef war nach Ägypten hinausgeführt worden. Und Potiphar, ein Kämmerer des Pharao, der Oberste der Leibwächter, ein Ägypter, kaufte ihn aus der Hand der Ismaeliter, die ihn dorthin hinausgeführt hatten. Und jetzt kommt es zum ersten Mal. Der Herr aber war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang. Euch vorstellen. Das heißt, einer, der in eine komplette Krise reingekommen ist, dem man eigentlich den Tod wünschte, der jetzt als Sklave verkauft worden ist, der arbeitet sich so langsam wieder hoch. Und der Herr war mit Josef und irgendwie, ich weiß nicht, wie sie das festgestellt haben, aber ihm gelang einiges. Und er hat ja auch viel Potenzial gehabt, wie du und ich. Und er blieb, ich bin jetzt bei Vers 2 weiter, und er blieb im Haus seines ägyptischen Herrn. Und als nun sein Herr sah, dass der Herr, also sein Herr, sein ägyptischer Herr, sah, dass der Herr, Gott der Herr, mit ihm war und dass der Herr alles, was er tat, in seine Hand gelingen ließ, das heißt, plötzlich sieht das auch Potiphar, dass da irgendwie irgendjemand mit Josef ist, weil irgendwie gelingt dem Josef so viel. Da fand Josef Gunst in seinen Augen und er bediente ihn persönlich. Und er bestellte ihn über sein Haus und alles, was er besaß, gab er in seine Hand. Und es geschah, seitdem er ihn über sein Haus bestellt hatte und über alles, was er besaß, das segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte, im Haus und auf dem Feld. Und er überließ alles, was er hatte, der Hand Josefs und kümmerte sich bei ihm um gar nichts, außer um das Brot, das er aß. Und Josef war schön von Gestalt. Und so weiter. Und jetzt geht es weiter von der Geschichte her. Aber da bleiben wir mal stehen. Ich hatte vorhin gesagt, ich weiß nicht, ob der Josef das auch so sagen würde in diesem Moment seines Lebens. Und der merkte wahrscheinlich schon, wow, ich arbeite mich jetzt gerade wieder hoch. Ja, ich bekomme Vertrauen. Ich habe Erfolg. Ich bekomme Schlüssel ausgehändigt zu Türen, zu Räumen. Da kommen andere nicht rein als Sklave. Und ich kann es. Ich bin wieder jemand. Ich lebe diesen Traum, den ich hatte, dass sich Leute vor mir verbeugen, dass ich Verantwortung bekomme. Ich lebe den in klein. Ja? Und ich glaube, das war eine schöne Zeit für den Josef. Und es tat ihm bestimmt auch gut. Er war verkauft, jetzt bei Potiphar, er bekommt Verantwortung. Aber er war, und das haben wir gestern gesagt, er war aber immer noch Sklave. Das heißt, da waren immer noch Teile in seinem Leben, die waren nicht frei. Und deswegen geht es heute um Kämpfe. Darf ich mal kurz fragen mit Handzeichen, für die Fragen, die wir gestern hatten, für wen waren die Fragen schwer zu beantworten? Meldet euch einfach mal ganz so. Ja, okay. Also ich bin gespannt, was Gott heute in eurem Leben macht. Ich muss meine Brille abziehen, damit ich euch wirklich sehe. Aber ich glaube, Gott schreibt einfach seine Geschichte, ob es gestern war oder heute oder morgen, das ist ganz egal. Ja, aber das ist mein innerster Wunsch, dass Gott Geschichte schreibt weiter und dass du das merkst und da bist und vielleicht Kämpfe angehst. Darum soll es heute gehen und auch um die Frage, warum kämpfen wir manchmal nicht mehr? Warum kämpfen wir nicht mehr? Warum arrangieren wir uns manchmal so mit unserem Leben? Warum bleiben wir stehen? Warum richten wir uns in Gefangenschaften ein? Genau. Und jetzt erzähle ich euch erstmal was ihr bestimmt noch nicht wisst. Aber der Raffi, der hatte mich ja gestern ein bisschen ausgefragt, wer ich bin und so weiter und so fort und ein paar Sachen erzählt, gell? Und ich möchte euch kurz eine kleine Story erzählen. Wer ist denn schon lange in der Gemeinde, in eurer Gemeinde? Okay, also ich bin mal echt gespannt jetzt. Als wir nach Slowenien kamen, haben wir den Wunsch verspürt gehabt, nach Slowenien zu gehen, weil wir einfach nicht die Pastorenstelle annehmen wollten. Das habt ihr ja mitbekommen, gell? Und dann ein Praktikum machen in Slowenien. Einfach für 2 Jahre, für 3 Jahre und schauen, wie Gott dann weiterführt. Und irgendwie hatte ich meinen Job aufgegeben, auch schon in Deutschland. Und man könnte sagen, ich bin eigentlich so der Gottesberufung hinterhergelaufen. Und eigentlich war ich auf der Spur, war ich aber gar nicht so. Und als ich dann hierher kam oder schon im Vorfeld, dann wurde ich damit konfrontiert, dass vielleicht nicht alles so in Ordnung ist in meinem Leben oder dass ich vielleicht Schwierigkeiten bekommen könnte, wenn ich nach Slowenien komme, als Praktikant oder vielleicht sogar als Missionar. Und wisst ihr warum? Ich komme von einem Dorf, bin in der traditionellen Familie aufgewachsen und bin nicht getauft gewesen. Und habe mir auch nie Gedanken darüber gemacht, weil ich das einfach nicht wusste. Und wurde dann plötzlich in Slowenien damit konfrontiert. Wurde gesagt, du weißt schon, wenn du nicht getauft bist, dann hast du hier überhaupt nichts zu melden. Wenn die Leute das rausbekommen, dann sieht es schlecht aus mit dir. Und ich musste mich dann über 2 Jahre damit auseinandersetzen, was denn Taufe ist. Und ich habe gekämpft, Leute. Ich habe wirklich gekämpft, was das jetzt für mich bedeutet. Als Erwachsener, der sich eigentlich schon lange gläubig fühlt, was soll diese blöde Taufe da noch? Sorry. Aber was will Gott jetzt von mir? Und wollen die Menschen das? Soll ich das wegen Menschen machen oder soll ich das jetzt deswegen machen, weil es einfach der Schritt ist, der für mich dran ist. Und das war echt ein innerer Kampf. Und plötzlich ging es auch gar nicht mehr darum, was wollen die anderen, sondern warum wehre ich mich dagegen? Warum wehre ich mich dagegen? Und dann kam dieser Gedanke, wenn du dich taufen lässt, dann gibst du dich, zu 100% Gott. Dann darfst du ja keine Fehler mehr machen. Dann ist er volle Hingabe. Und ich musste einfach in diesem Prozess von 1,5 Jahren wieder kapieren, no, mein Leben beruht sich deswegen auf einer besonderen Höhe, weil Gott gnädig mit mir ist. Und es geht überhaupt nicht darum, was ich mache, sondern es geht darum, was Gott in meinem Leben macht. Und wisst ihr, warum ich euch das erzähle? Ich habe mich 2004 taufen lassen in Klagenfurt in eurer Gemeinde. Also Leute, das war mein Tauferlebnis bei euch in der Gemeinde. Ganz witzig, oder? Was für eine Zusammenhänge manchmal es gibt, ja? Und wie das Leben so spielt und wie viele Kämpfe wir manchmal haben und wir einfach durchgehen müssen, aber Gott einen Weg geht und einen Weg führt, weiterführt. Ja? Vor nicht allzu langer Zeit war in Slowenien ein Mensch, der kommt eigentlich aus Indien. Den habe ich aber schon 2013/14 kennengelernt. Und manchmal tut es einfach gut, Leute aus anderen Kulturkontexten kennenzulernen. Die gehen nämlich das Leben auch ganz anders an. Ja? Die haben ein ganz anderes Bewusstsein für sich selber und auch ein anderes Bewusstsein zum Leben. Und das tut manchmal auch gut. Und ich habe wirklich mit Genuss zugehört, wie er darüber erzählt hat, wie mutig Menschen ihren Glauben in Indien leben, obwohl es nicht einfach ist, obwohl das Leben da sehr, sehr unter Druck stehen kann. Ich weiß noch, er erzählte dann und hatte auch Bilder und sogar einen Videoclip im Kleinen. Er erzählte da von der Frau und zeigte Bilder, wo sich diese Frau taufen ließ und alle tanzten da und waren fröhlich und auch die Frau. Und da sagte er, aber was ihr momentan noch nicht wisst, ist, dass die Frau wusste, dass wenn sie nach Hause kommt, ihr Ehemann wartet. Und dann wusste sie nicht, wird sie jetzt zu Tode geschlagen oder nicht. Ja, und das ist so krass, so hart irgendwo. Aber das war auch so schön zu hören und einige Zeugnisse zu hören, wie Gott, wie Menschen mutig ihren Glauben bezeugen und leben. Ja, ich glaube, wir sind nicht in der Situation, aber wir haben mit anderen Dingen zu kämpfen. Und da kannst du dich kurz überlegen oder überfragen, wann gehst du mutig voran und was braucht es überhaupt, dass ein Mensch mutig Schritte geht, auch im Glauben? Was braucht es, dass ein Mensch mutig Schritte geht im Glauben? Ich möchte weitermachen mit dem David eigentlich. Für mich passt das jetzt. Und ich habe mal gehört, wenn der David in der Schule gewesen wäre, in unserer Schule, dann hätte er Mathe geliebt. Wer mag Mathematik? Wow, doch einige hier. Also wenn David in der Schule gewesen wäre, dann hätte er Mathe geliebt, weil der rechnete immer mit einem Plus in seinem Leben. Ja, fand ich echt cool. Also David rechnete immer mit einem Plus in seinem Leben. Da ist ein Gott an seiner Seite und das war halt das komplette Plus. Und ich glaube, wenn uns Christen was ausmacht, dann ist es genau das. Gott hat uns eben nicht versprochen, dass wir keine Krisen haben, dass wir nicht durch Tiefen gehen, dass wir nicht unser Leben leben wie alle anderen auch. Aber was er versprochen hat, ist, ich bin dabei. Ja, wie Psalm 23. Und wenn ich auch ginge im Tal des Todes, dein Stecken und dein Stab trösten mich. Finde ich spannend. Und jetzt schauen wir mal. Denn ich glaube, unsere Konflikte und unsere Kämpfe, die haben meistens gar nichts in unserem Gebiet hier mit Glauben zu tun, sondern mit Beziehungen, mit mitmenschlichen Beziehungen und vielleicht auch mit deiner Beziehung zu dir selber. Wie stehst du zu dir selber und wie stehst du zu dem anderen? Und das werden wir nachher auch noch in der Davidsgeschichte sehen. Und jetzt male ich mal kurz. Etwas an. Die eine Möglichkeit zum Beispiel, wie wir in Beziehungen zu anderen stehen, ist mit Plus Minus gekennzeichnet. Und wisst ihr, was das bedeutet? Das heißt, manchmal hast du vielleicht Beziehungen, wo das Gegenüber sagt, ich kann's. Jetzt wisst ihr vielleicht schon, was das Minus ist. Du nicht. Ja, kennst du das? Ja, kennst du solche Beziehungen, die dir sagen oder vielleicht auch einreden wollen, ich kann's, du kannst nicht. Und ich glaube, wir hören das von klein auf und das ist auch gut erstmal so, weil es sind die Eltern, die uns sagen als kleine Kinder, hier lass mal, das kannst du noch nicht. Und sie haben ja auch recht. Ja, wir dürfen lernen. Das ist so ein Lernprozess, durch den wir gehen. Aber als erwachsene Leute, wenn wir das immer wieder hören, ich kann's, aber du kannst nicht, dann kommt da was ins Ungleichgewicht, dann stimmt was nicht, dann machen dich andere Menschen eigentlich klein. Ja? Und das kann am Arbeitsplatz passieren, dass Leute sagen, hier, die Aufgaben, die überlasse ich dir nicht, oder die Verantwortung übertrage ich dir nicht. Ja, oder sie suggerieren einfach nur, hey, ich bin der Chef, du bist gar nichts. Ja, das nennt man Mobbing in der heutigen Zeit, muss aber gar nicht so weit kommen. Ja, aber das sind so diese Beziehungen. In der Familie kann das vorkommen, in der Gemeinde natürlich auch, ja, wo Leute sagen, hier, das ist noch nichts für dich, lass mich mal machen. Das ist die Aufgabe von den, wie auch immer, Ältesten. Wo hättest du Beispiele, dass Leute sagen, ich kann es, aber du kannst es nicht. Und übrigens, das können wir auch umdrehen. Weißt du dann, wisst ihr, wie es dann aussieht und heißt dann? Da sagt einer, also der eine sagt, ich kann's nicht, mach du mal. Ja, kennt ihr das? Wenn Leute sagen, ach Leute, ich kann nicht so schön basteln wie du oder nicht so gut reden wie du. Mach du mal lieber. Ja? Und du denkst, Leute, was soll ich noch alles machen? Ja? Das ist doch nicht meine Verantwortung. Ich kann es nicht, aber mach du. Wir haben das als Ehepaar, glaube ich, ganz oft in Slowenien gehört, wo Leute gesagt haben, wow, ihr macht das so gut, ihr habt so einen guten Glauben und euch, ich glaube, das sieht man euch richtig an, dass der Glaube euch gut tut. Für uns wäre das nichts. Kennt ihr das? Wir könnten das nicht so. Ihr habt ja euch untereinander oder so, aber ich bin ganz alleine. Ja? Ich glaube, das ist dann mit der Frage verbunden, dass der andere sagt, oder mit der Aussage verbunden, dass der andere sagt, du kannst das aber besser und ich könnte das nie so. Oder bet du mal für mich, weil vielleicht erhört ja Gott das Gebet, wenn du für mich betest. Und dann ganz tragisch wird es, wenn zwei Minusse sind. Dann sagt nämlich einer, ich kann es nicht und du kannst auch nicht. Ich kann es nicht, du kannst nicht, keiner kann es. Das hatten wir letztes Jahr, wir waren in Österreich auf einem E-Seminar gewesen und am Sonntag, von Freitag bis Sonntag, und am Sonntag ist jemand aufgestanden, ein Mann aufgestanden, und der hat genau das gesagt. Der hatte dann gesagt gehabt, hier ehrlich, wenn ich ehrlich sein soll, ich bin am Freitag zu euch gekommen und ich hatte mir gedacht gehabt, ich kann meine Ehe nicht retten. Ihr könnt es auch nicht. Und meine Frau so oder so nicht. Aber vielen Dank für die Zeit, für das Wochenende. Es hat mir wieder Hoffnung gegeben. Ja? Also er ist nicht stehen geblieben, aber diese Resignation stellenweise. Ich kann es nicht, du kannst nicht. Ja, in der Gemeinde, im Gemeindekontext, wo wir noch jung waren, haben wir ganz oft gehört, das haben wir schon probiert. Das klappt sowieso nicht. Ja, kennt ihr das? Das haben wir doch auch schon probiert. Wir haben es doch gemacht. Es hat doch nicht geklappt. Resignation. Wo kommt das in deinem Leben vor? In der Familie, im eigenen Leben? Und wisst ihr was? Jetzt lasst uns mal gemeinsam aufstehen und lasst uns mal kurz da vorne hingehen, okay? Und, kommt einfach mal mit mir. Also geht mal da vorne hin. Ich muss nur noch mal was holen. So. Hört man mich eigentlich immer noch? Jetzt muss ich erst mal schauen. Tue ich das mal auslegen hier. Sorry. Ein bisschen weiter weg. Ups. So, da liegen jetzt 4 Zettel. Das trifft stark auf mich zu, etwas, kaum oder gar nicht. Und ich dachte, wir gehen einfach mal die ganze Geschichte durch. Plus, minus, minus, plus, minus, minus. Der Plus, Plus. Wisst ihr eigentlich, dass das eine Gleichung ist? Plus, Minus, mal Minus, Plus, gleich. Minus, Minus, mal Plus, Plus. Und wisst ihr, was dabei rauskommt? Immer ein Plus. Ja, ist egal. Also, Leute. Jetzt muss ich mich mal orientieren nochmal. Versucht mal, euch als Gruppen zusammenzubringen. Und ich lese euch jetzt eine Aussage vor von Plus Minus. Das heißt, ich kann es, sagt der eine, du kannst es nicht. Gell? Das heißt eigentlich, ich habe Angst zu versagen oder klein dazustehen. Für wen trifft das zu? Stark, etwas, kaum oder gar nicht? Überleg mal drüber nach. Geht? Ja, mach einfach. Genau, super. Geht einfach mal zu dem Zettel, wo ihr sagt, das trifft auf mich zu. Ich habe Angst zu versagen oder klein dazustehen. Geht einfach mal hin. Ist das okay oder ist das zu persönlich? Also ich frage jetzt mal. Denn oft verstecken wir uns. Und manchmal halten wir sogar unter Kontrolle, nur dass der andere nicht merkt, wie viel Angst ich eigentlich in meinem Inneren habe. Und dann kommt die Kontrolle so heraus. Tauscht euch doch mal ganz kurz zu zweit vielleicht aus, warum stehst du jetzt da, wo du stehst? Leute, es ist gar nicht so einfach, hier vorne zu stehen, nicht zu wissen, soll ich jetzt unterbrechen oder nicht? Das Zweite ist, und jetzt sucht euch einen neuen Zettel, falls es nicht auf euch zutrifft. Andere vielleicht, aber ich traue mir zu wenig zu. Trifft das euch auf euch zu? Andere vielleicht, aber ich traue mir zu wenig zu. Sehr stark, etwas, kaum oder gar nicht. Andere vielleicht, aber ich traue es mir nicht zu. Oder zu wenig zu, gell? Es gab, ich traue mir zu wenig zu. Andere vielleicht, andere können es vielleicht, aber ich traue es mir zu wenig zu. Genau, ja. Und jetzt wisst ihr schon, was kommt gleich? Tauscht euch doch mal aus. Dann würde ich sagen, sind ja nur Impulse, die wir geben. Gell? Könnt ihr ruhig dann weiter drüber nachdenken. Aber ich glaube oft nicht mehr, dass sich etwas verändert. Ich glaube oft nicht mehr, dass sich etwas verändert. Das wäre jetzt minus, minus. Gell? Und das kann ja auch gut sein in unserem Leben. Ich glaube oft nicht mehr, dass sich noch etwas verändert. Ich glaube oft nicht mehr, dass sich noch etwas verändert. Muss ich es noch ansagen? Also unterhaltet euch mal kurz, tauscht euch kurz aus. Ja? Egal wo ihr steht, tauscht euch aus, sagt kurz. Okay, prima. Also hier seht ihr es nochmal, minus, minus. Ich glaube oft nicht mehr, dass sich irgendetwas ändert. Das kann ja eine Phase in deinem Leben sein, gell? Und Leute, wir haben es gestern schon gesagt, das trifft natürlich nicht im Allgemeinen auf uns zu, auf mich oder dich zu, aber es gibt bestimmte Bereiche in unserem Leben. Und ich würde sogar behaupten, ich würde mich in jedem dieser Bereiche wiederfinden können, ja? Es gibt aber auch Plus, Minus. Ich möchte unter Kontrolle halten, weil ich Angst habe oder ich habe Angst zu versagen oder klein dazustehen. Ja? Oder eben andere vielleicht, aber ich traue mir das selbst zu wenig zu. Und wir werden alle diese Bereiche gleich in der Davidsgeschichte sehen. Und wisst ihr, was das Ideal eigentlich wäre, was wir bisher noch nicht genannt haben? Nur mal ganz kurz, bitte. Plus, plus, genau. Was würde das jetzt heißen? Ich kann's, du kannst auch. Ich traue mir es zu. Ja, Leute, wenn ich mir es zutraue, dann kannst du das erst recht. Ja? Diese Einstellung zu haben, die wir oft gar nicht haben, aber das wäre so das Ideal. Und ich habe letztens auch noch mal ein Buch gelesen, es gibt nur eine Möglichkeit, wie wir lernen. Auch wenn wir in der Schule manchmal andere Dinge hören. Es gibt nur eine Möglichkeit, wie wir in unserem Leben wirklich lernen. Und das ist über Modell. Das heißt, wir haben ein Modell vor Augen und dadurch können wir lernen. Ja, wir schauen es ab und lernen dadurch. Das ist die Möglichkeit, wie wir als Mensch lernen können. Aber was machst du in deinem Leben, wenn da halt ein Minus steht? Und du ihm nicht sagst, ich kann's. Ja, was ist, wenn ich hierher komme und denke, ach du Schande, wie soll ich das hinkriegen? Ja, was ist dann in dem Moment? Dann hast du Gott an deiner Seite. Dann ist es Gott, der dir zur Seite steht. Schauen wir mal jetzt in die Geschichte. Und zwar steht in 1. Samuel 17, 23 bis 24, schauen wir uns jetzt mal an. Und ihr könnt das, dürft das gerne aufschlagen. 1. Samuel 17, jetzt muss ich auch mal schauen, was habe ich hier eigentlich. Vielleicht habe ich es auch hier. Von 23 bis 24 und 26. Aber die Geschichte ist die. Die Philister und die Israeliten, die sind schon 20 Jahre im Konflikt. 20 Jahre, lange Jahre. Ich kenne dein Leben jetzt nicht, aber es gibt Menschen, die sind 20 Jahre mit anderen in Beziehungskonflikten, okay? Und machen eine Arbeit. Wir hatten eine Frau kennengelernt, die war 14 Jahre auf einer Insel und hatte gesagt gehabt, ich war da, obwohl ich eine Insel hasste. Ich hasste Inseln. Aber ich dachte, es wäre der Platz, wo mich Gott hingeführt hat. Und dann irgendwann kam das Erkennen, nein, hier bist du überhaupt falsch am Platz. Ja? Also wann stehen wir in bestimmten Konflikten und das schon ganz, ganz lange? Die Israeliten mit den Philistern haben 20 Jahre diesen Konflikt ausgetragen. Und jetzt war es wieder mal so weit, dass die sich aufgestellt hatten in Schlachtreihen. Das heißt, die Israeliten wurden zusammengetrommelt, die Soldaten, diese erfahrenen Kämpfer und auch die Philister. Und jetzt stehen die einen auf der einen Seite und die anderen auf der anderen Seite und dazwischen ist das Schlachtfeld. Aber das ist eine Pattsituation. Keiner greift an. Keiner will kämpfen. Ist ja auch logisch. Du weißt ja nicht, wie es ausgeht im Voraus. Du weißt ja nicht, ob du gut durchkommst, ob du wegkommst. Und jetzt steht in Vers 17, dann passiert Folgendes. Der David, der wird von seinem Vater beauftragt, zu den großen Brüdern zu gehen. Der hat nämlich drei Brüder, die auch Soldaten sind und sollte schauen, wie es denen geht. Und jetzt muss ich sagen. Jetzt geht's los. 1. Samuel 17. Während er noch mit ihnen redete, siehe, da kam der Vorkämpfer mit Namen Goliath, der Philister aus Gath, aus den Schlachtreihen der Philister herauf und redete wie zuvor, das macht er schon 40 Tage lang, sodass David es hörte. Und was machte er? Der verpönte quasi Israel. Und er sagte, Leute, warum sollten wir hier gegeneinander kämpfen als komplettes Heer, als komplette Schlachtreihe? Kämpft gegen mich. Und es wird auch gesagt, dass der Goliath so einen Helm hatte, von Gewicht her, und so einen Brustpanzer, ich weiß nicht wie viel Kilo. Und was für ein Riese, was für ein Monster das Ding war, von klein auf gewohnt zu kämpfen. Ja, keine Ahnung, wie viele Kämpfe der schon ausgetragen hatte. Und 40 Tage verhöhnt er Israel, die israelitischen Soldaten und auch ihren Gott, und keiner will kämpfen. Und da hörte das jetzt David, aber alle Männer von Israel flohen vor dem Mann, sobald sie ihn sahen, und fürchteten sich sehr. Was ist das für eine Einstellung? Untereinander. Die israelitischen Soldaten, da sagt einer zum anderen, was? Wenn ich den sehe, ich kämpfe nicht gegen den, ich kann es nicht und du bestimmt auch nicht. Ja, keiner kann es. Komplette Resignation. Wer soll gegen dieses Monster kämpfen? Ja, wer soll das machen? Ich kann es nicht, du kannst nicht. Komplette Minus-Minus-Einstellung. Und jetzt kommt David, das ist jetzt 23, da redete David zu den Männern, die bei ihm standen, und sprach, was wird dem Mann zuteil werden, der diesen Philister schlägt und die Schande von Israel abwendet? Also bringt er nochmal eine ganz andere Perspektive rein. Denn wer ist dieser Philister, dieser Unbeschnittene, dieser Ungläubige, der eben nicht als bloß Gott an seiner Seite hat, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Ja? Genau. Und wie geht die Geschichte jetzt weiter? Wie geht das aus? Irgendwann hören die Soldaten das natürlich und die reagieren auch auf David. Und sein Bruder bekommt das mit, der Eliab. Und der Eliab sagt jetzt Folgendes in Vers 28, falls ihr die Bibel habt. Aber Eliab, sein ältester Bruder, hörte ihn mit den Männern reden. Da entbrannte was? Eliabs Zorn gegen David. Und er sprach, warum bist du herabgekommen? Merkt ihr das? Warum bist du herabgekommen? Und bei wem hast du dort in der Wüste die paar wenigen Schafe gelassen? Das heißt, was sagt der Eliab jetzt zu dem eigentlich, zu dem David? Sag mal, bist du Soldat oder bist du Schafhirte oder was willst du jetzt hier? Ja? Wer sind denn jetzt die Soldaten? Sind wir das? Willst du uns jetzt sagen, wir sind alle, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, aber so kleine Schisser. So, und wer sind die Soldaten? Ja, wir sind's. Du bist kleiner Schafhirte mit wenigen Schafen. Was willst du von uns? Und das ist vielleicht so ein bisschen, was du vielleicht auch in deinem Leben schon gemerkt hast, oder was, wenn du Hoffnung reinbringen möchtest in ein negatives Umfeld, das stößt nicht auf positives Feedback. Ja, normalerweise nicht. Wenn du Hoffnung reinbringen willst in ein negatives Umfeld, das stößt nicht immer auf positives Feedback. Die fühlen sich angegriffen, weil du konfrontierst die ja damit, warum greifst du nicht an? Warum lässt du dich verhöhnen? Sag mal, du hast doch Gott an deiner Seite. Müsstest du den nicht schlagen? Eliabs Reaktion, sag mal, ich bin der Soldat. Wer bist du überhaupt? Und dann geht die Kunde weiter. Der David hört nicht auf zu reden. Die Kunde geht weiter zu Saul, der König zu der Zeit war. Der erste König übrigens von Israel. Ihr kennt das wahrscheinlich oder viele von euch. Und wisst ihr, warum Saul König wurde? Was war die Eigenschaft, die Saul hatte? Warum wurde er zum König auserwählt? Wer könnte jetzt was sagen? Bitte? Absolut. Da steht, er war schön von Gestalt. Ja? Das heißt, er war gut gebaut, der Mann, als Mann. So. Kraft, Muckis, wie auch immer. Und er hat auch schon Kämpfe hinter sich gehabt. Und er war größer, einen Kopf mindestens größer als der größte Israelit. So, was heißt das jetzt? Der Saul, König, Gesalbter, das heißt einer von Gott gesegnet, der Gott an seiner Seite hätte, Riese zumal, sollte der nicht gegen den Riesen kämpfen? Ja, der ist doch selber Riese, warum kämpft er nicht gegen den Goliath? Der hat doch alles. Der ist doch selber stark. Warum traut sich der König von Israel nicht, gegen Goliath zu kämpfen und anzutreten? Obwohl er gesalbt ist, obwohl er weiß, dass er gesegnet ist von Gott. Und jetzt kommt der David und erstmal sieht es so aus, als wenn das so eine Minus-Minus-Situation wäre. Da sagt nämlich der Saul zum ersten Mal, oh, ich kann es nicht. Und Leute, wenn ich dich anschaue, dann steht in der Bibel, du bist so jung. Ja, war er ja auch, war ja noch Teenager. Du bist so jung. Du kannst das nicht. Und dann fängt David davon an zu erzählen, und ich erzähle euch das jetzt mal, dass er aber schon gegen Bären gekämpft hat und gegen Löwen. Dass er eben nicht so klein ist, wie er ausschaut, sondern dass er auch schon Kämpfe in seinem Leben hatte. Und dass er diesen Bären und Löwen besiegt hat. Und nun dreht sich so dieses Verhältnis zwischen Saul und David. Jetzt sagt Saul nämlich Folgendes. Ich kann es nicht. Aber wenn du meinst, du könntest es, dann mach's. Ja, ich kann es nicht. Mach du es. Und jetzt kommt was, was wir ganz oft wahrscheinlich auch in unserem Leben mitbekommen. Das sind Leute, die sitzen und sind passiv und sagen, ich werde hier nicht aufstehen, aber die sagen dir, wie du es zu tun hast. Der sagt nämlich jetzt, hier hast du meine Rüstung, hier hast du mein Schwert, zieh das an und kämpf. Da frage ich euch schon, oder jetzt in der Vorbereitung habe ich mich schon gefragt, wenn die Rüstung das Werkzeug gewesen wäre oder dieses Mittel gewesen wäre, um den Goliath zu bekämpfen, zu besiegen, warum hat es der Saul nicht gemacht? Ja, warum hat es der Saul nicht gemacht? Es war ja eine passende Rüstung für ihn. Der wäre ein Kopf größer wie der größte Israelit. Und jetzt kommt so ein kleiner Teenager an. Ja, das passt doch alles überhaupt nicht zusammen. Und ich glaube, so geht es uns auch ganz oft in unserem Leben. Oder kann passieren, dass Leute, und du weißt es, der sitzt eigentlich nur rum, der macht gar nichts, aber der erzählt mir jetzt gerade, wie es gehen soll. Das gibt's doch gar nicht. Was soll das? Also der David hat vielleicht nicht so reagiert. Der sagt nämlich Folgendes. In Vers 37 steht jetzt, also er zieht die Rüstung wieder aus und dann sagt er, der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, er wird mich auch von diesem Philister erretten. Und dann sagte Saul, sprach zu David, geh hin und der Herr sei mit dir. Ja. Und ich finde das nochmal so ein ganz wichtiger Punkt. Ich sage es jetzt nochmal. Der David sagt, der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat. Das heißt, wer war der Starke in Davids Leben? Hat David gesagt, ich kann's? Ja. David hat gesagt, glaube ich, kann es nicht. Aber jeder Mensch weiß, dass ein Bär stärker ist wie ein Mensch. Jeder Mensch weiß das, dass ein Löwe eigentlich einen Menschen besiegen kann. Das heißt, warum hat David trotzdem die Kämpfe seines Lebens gekämpft? Und warum kämpfen wir manchmal nicht mehr, obwohl wir kämpfen sollten. Der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat. Ja, er wird mich von diesem Philister erretten. Mit dieser Einstellung ist er rangegangen. Und deswegen geht er als Hirte, als der, der David ist, dorthin und tritt gegen Goliath an. Und die meisten kennen die Geschichte. Und er nimmt dann seine Steinschleuder und wählt sich 5 Steine, glaube ich, aus. Und dann geht er diesem Goliath entgegen. Und wisst ihr was? Am Anfang haben wir gesagt gehabt, der Goliath, das war ein Riese von Mensch. Und alleine seine Rüstung war keine Ahnung wie viel Kilo schwer. Und er hat einen riesen Helm gehabt. Und alle sagten deswegen, Leute, der ist so groß, gegen den können wir nicht kämpfen. Und wisst ihr, was David sagt? Der hat so einen Kopf, den kann ich überhaupt nicht verfehlen. Ja? Wie soll ich den denn verfehlen? Wenn der Herr mit mir ist, Leute, eine bessere Zielscheibe gibt es doch überhaupt nicht. Leute, sag doch mal, merkt ihr das? Ja, es ist einfach so eine Perspektivänderung. Ja, lass dir nicht einreden, dass die Kämpfe in deinem Leben nicht gesiegt werden können. Geh ran. Du hast Gott, den lebendigen Gott an der Seite. Ändere deine Perspektive. Und dann kämpft er und er siegt. Und plötzlich geschieht was, was so schön ist eigentlich, weil plötzlich kommt Bewegung in das ganze Ding rein und nicht nur er kämpft, sondern alle Israeliten, plötzlich sind sie alle in Bewegung, plötzlich sitzt keiner mehr, sondern weil sie gesehen haben, was der Herr macht, plötzlich kommt Bewegung in Davids Umfeld und die Philister kommen auch in Bewegung, aber die fliehen. Ja? Und so schön eigentlich haben dieses Der Herr ist mit mir. Und nochmal, es geht nicht darum, ob du Selbstvertrauen zu dir hast. Es geht darum in deinem Leben, ob der Herr mit dir ist. Und das ist das, was dich mutig Schritte gehen lässt, auch in deinem Glauben, dass der Herr mit dir ist. Es geht nicht um dich. Jetzt haben wir Wie viel Uhr haben wir denn? Ich möchte, dass wir jetzt nochmal, ihr wart jetzt schon in Gruppen zusammen, gell, aber ich möchte euch nochmal ein paar Fragen an den Weg geben. Und zwar in kleinen Gruppen. Wo erkenne ich mich? Welche Stimmen prägen mein Denken? Welchem Riesen weiche ich aus? Und wo fordert Gott mich zum Vertrauen heraus? Ich weiß, es ist vielleicht nicht unbedingt einfach, sich in Gruppen oder im Gespräch mit Dingen auseinanderzusetzen, aber ich glaube einfach, es hilft, die Dinge auszusprechen, die in uns vorgehen. Und versucht mal, ja, ihr dürft das gerne abschreiben und mitnehmen, darüber nachzudenken. Wo erkenne ich mich in dieser Geschichte? Wo stehe ich? Welche Stimmen bringen dein Denken? Wir haben vorher gesagt gehabt, okay, wir stehen in Beziehung zu anderen und andere wollen uns einreden, du kannst es oder du kannst es nicht. Aber das hörst du auch als innere Stimme. Ja, dass du zu dir selber sagst, ich kann das nicht. Oder andere können das besser. Ja. Oder dieses Gefühl von, oh, es hat keinen Wert. Oder nicht schon wieder. Wo ist dieses Gefühl in dir drin? Welche Stimmen, welche innere Stimmen prägen dein Denken? Welchem Riesen weichst du aus? Einfach nur in einem Bereich. Wie gesagt, es geht nicht um alles. Welchem Riesen weichst du aus in deinem Leben? Wo würdest du sagen, ey, mein Leben funktioniert eigentlich komplett toll? Da gibt es dieses eine blöde Ding da. Ja, und das kriege ich nicht unter den Hut. Ihr habt ja mitbekommen, dass ich bei 4M bin, Vierter Musketier, Männerbewegung, und dann sind wir da unterwegs oder wir haben diese Feuerabende. Und Leute, so oft wird von Nöten geredet auf einmal, die keiner in der Kirche ansprechen würde. Ja. Was ist das, wo du kämpfst gerade oder wo du nicht mehr kämpfst? Warum kämpfen wir dann nicht mehr? Und wo fordert Gott mich zum Vertrauen heraus? Jetzt in dem Moment. Das ist in deine persönliche Geschichte, auch mit Gott. Und dann nützt es auch gar nichts, dass ich hier rede, hier vorne, sondern dass du in Bewegung kommst. Wo fordert Gott dich zum Vertrauen heraus? Vielleicht könnt ihr nicht zu zweit, sondern zu dritt oder zu viert wegen mir auch zusammenkommen. Und wir treffen uns einfach um 11:30 wieder hier. Ihr könnt irgendwo hingehen, ihr könnt hier bleiben. Schaut, dass ihr Gruppen bekommt, 3 oder 4 Leute zusammen und tauscht euch über diese Fragen aus. Ist das okay? Genau, und dann kommen wir wieder hier und dann gehen wir nochmal zurück auf die Josefs-Geschichte und schauen, dass der Josef auch Kämpfe hatte und welche Kämpfe er zu kämpfen hatte und warum die zusammengekommen sind. Ganz kurz, nur noch in 5 Minuten und dann machen wir das gleiche wie gestern, gehen wir nochmal in die Stille, weil ich möchte, dass Gott Raum bekommt in dein Leben, dass du im Gespräch mit Gott bist und Gott wirklich Raum erhält. Okay, also jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß. Um 11:30 treffen wir uns wieder hier. Aber wie gesagt, ihr könnt natürlich auch hier bleiben. Schaut, dass ihr zu dritt oder zu viert zusammenkommt. Unterhaltet euch über die Fragen. Je persönlicher ihr es macht, desto mehr schöpfst du draus. Ja, vielleicht habt ihr schon gemerkt in Gesprächen, wir sind ja sehr, sehr unterschiedlich, gell? Die einen, die ziehen sich zurück. Die anderen sagen, okay, wenn keiner da ist, dann mache ich es. Ja, also es kommt tatsächlich immer darauf an, wie wir von der Persönlichkeit sind. Die einen kämpfen zu viel, die anderen kämpfen nicht. Die einen sitzen, die anderen stehen. Die einen versuchen, die Kämpfe zu übernehmen, die andere kämpfen sollten und werden merken, das geht nicht. Genauso wie Eliab gesagt hat, sag mal, was willst du eigentlich von mir? Ich bin doch derjenige, der eigentlich kämpfen sollte und nicht du. Und das sind diese Konflikte. Ja. Aber mir war es, glaube ich, jetzt auch nochmal wichtig zu sehen, welche inneren Dinge gehen in dir vor. Wir werden morgen dann nochmal die andere Seite anschauen. Heute geht es aber darum, von welchen Kämpfen weißt du, dass du sie kämpfen solltest, aber sie nicht kämpfst. Ganz allgemein. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch immer wieder gut, sich in seinem Leben wieder aufzubauen und sich einzurichten, wie der Josef das auch gemacht hat. Der Josef ist ja auch nicht in diesem untersten Loch geblieben, sondern hat sich wieder langsam hochgearbeitet. Und auch das ist ja total wichtig und eine positive Eigenschaft. Und manchmal brauchen wir einfach auch diesen Raum dafür oder andere Menschen dafür, dass wir wieder auf die Füße kommen, gell? Je nachdem, wo wir dann stehen. Und dann gibt es aber Dinge, die können andere nicht für dich und mich übernehmen. Das sind einfach Bereiche, da müssen wir schauen, dass wir da die Dinge angehen. Und falls du das immer wieder weggeschoben hast, dann erst recht. Denn wenn du die wichtigsten Kämpfe in deinem Leben nicht angehst, dann wird Gott auf andere Art und Weise Stürme in dein Leben hineinbringen. Ja? Wenn du die richtigen, wichtigen Kämpfe nicht angehst in deinem Leben, dann wird Gott seine Geschichte weiter fortsetzen, trotz allem. Und das ist schön und das ist gut so. Egal, wo du stehst, Gott hat diese Geschichte mit dir. Aber heute und jetzt ging es darum, was sollte ich angehen? Und manchmal suchen wir uns dann Ventile. Wie kommen wir raus? Also wenn du merkst manchmal oder ich auch, da muss es doch noch mehr geben. Ja? Dieses Gefühl, okay, eigentlich ist das Leben ja okay, aber da muss es mehr geben. In deinem praktischen Leben, in deiner Beziehung zu Gott, egal in welchem Bereich. Leute, das ist nicht alles. Dann such weiter. Dann kämpf dafür. Andernfalls kommen andere Kämpfe in dein Leben. Wie gesagt, das ist nicht schlimm, aber ich habe mal ein paar Sachen aufgezählt, Ventile, die dann plötzlich kommen könnten. Es könnte so weit kommen, dass du plötzlich versuchst, dein Leben halt möglichst perfekt oder gut zu laufen. Das ist so dieses Perfektionismus. Ja, ich mache jetzt alles, damit ich mein Leben irgendwie auf die Reihe bekomme. Oder ein anderes Ventil könnte sein, dass du versuchst, unter Kontrolle zu halten oder dich zurückzuziehen im Nachpersönlichkeit. Es könnte sein, dass du versuchst oder dass du dich ablenkst durch Medien, durch Spiele, durch Games, durch was weiß ich, irgendwie dieses Gefühl wegzubekommen, da muss es doch noch mehr geben in meinem Leben. Ja? Ich glaube einfach, es ist der Kampf gegen die Sünde dann irgendwann. Ja, dieser Kampf gegen die Sünde, der dann plötzlich ja, eine Rolle spielt in deinem Leben. Und ich merke das wieder mal bei 4M sehr stark von meinem persönlichen Leben her und vom Leben von Männern her und von Frauen vielleicht auch. Aber das ist jetzt meine Welt, in der ich jetzt lebe. Gell? Da kommen Leute und die würden jetzt sagen, wow, ich bin viel zu viel im Internet. In sozialen Medien. Ich habe Schwierigkeiten mit Pornografie, ja, oder anderen Sachen. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass Josef genau in diesem Bereich herausgefordert wird. Ja. Und plötzlich muss er mit was kämpfen in seinem Leben, wo er in Versuchung gerät, wo sich eigentlich eine Frau ihm anbietet und er muss jetzt dagegen ankämpfen. Und die Frage ist, schafft er das? Schaffe ich das? Kämpfe ich jetzt? Kämpfe ich jetzt? Und der Josef, der hat gekämpft. Und wisst ihr, wie es ausgegangen ist? Ja, das stimmt. Er ist im Knast gelandet. Aber er hat gesiegt. Er hat gesiegt. Ja? Das wollen wir jetzt erstmal festhalten. Er hat gekämpft und er hat der Versuchung widerstanden. Bitte? Genau. Und das ist so der Part, wo wir schon merken, okay, wir können nicht alles unter Kontrolle halten. Ja? Es gibt Dinge in unserem Leben, da siegen wir sogar. Und Leute, weil wir aber in einem Beziehungsgeflecht sind, weil wir in einem Umfeld sind, werden wir genauso da drin hängen und hängen bleiben und runtergezogen werden, eine Spirale, und wir kommen da nicht raus. Und das ist überhaupt nicht meine Schuld. Ja? Und es geht einfach nur abwärts und plötzlich bin ich nicht nur Sklave, im Josef seinen Fall, sondern ich hänge im tiefsten Loch, im tiefsten Loch. Ja. Und was ist dann? Darüber werden wir uns morgen unterhalten. Aber jetzt bleiben wir da stehen. Das heißt, es ist mir bewusst, wir können nicht alle Kämpfe gewinnen. Gell? Darum geht es nicht. Aber wo hast du das Gefühl, es muss noch mehr geben? Dann geh es an, sei aktiv. Ja. Und damit möchte ich dich jetzt noch mal kurz in der stille Zeit entlasten, für 10 Minuten einfach noch mal diesen Raum geben, sei im aktiven Gespräch mit Gott. Ja, darum geht's. Sei im aktiven Gespräch jetzt mit Gott. Und ich sag's dir noch mal zu, nicht deine Fähigkeiten sind dein Plus. Es ist, dass du Gott an deiner Seite hast. Das ist dein Plus in deinem Leben. Nicht deine Fähigkeiten. Wo musst du in deinem Leben kämpfen? Was ist der Riese in deinem Leben? Logische Abschlussfrage jetzt von dem, was wir gehört haben. Oder wo bist du immer noch Sklave? Ja. Leg das Gott hin. Und denk nicht, dass du jetzt was verändern müsstest oder Gott fragen müsstest, was soll ich tun? Leg ihm das einfach mal hin. Ja. Teil ihm die Dinge. Mehr nicht und mehr geht's nicht. Es ist Gottes Geschichte. Es ist nicht deine Geschichte. Lass Gott arbeiten jetzt erstmal. Es ist Gottes Geschichte mit dir. Wo bist du noch immer Sklave? 10 Minuten Stille und Ruhe. Und dann bete ich noch.